Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 12. Juni. Heute geht's bei uns um Folgendes. Eine kürzlich veröffentlichte Studie zeigt, in Kunststoffen, die wir im Alltag nutzen, gibt es enorm viele giftige Chemikalien.
There are about 900 substances that are kind of carcinogenic or cause reproductive toxicity.
Dann neuer Zement für die Festung Europa. Asylorganisationen schlagen Alarm, nachdem die EU-InnenministerInnen ihre Pläne präsentiert haben, wie das europäische Asyl- und Migrationssystem künftig aussehen soll.
Das, was wir früher als Moria, als Symbol des Scheiterns der europäischen Flüchtlingspolitik bezeichnet haben und nach dem Brand von Moria hieß es nie wieder Moria, keine weiteren Morias, werden jetzt viele Elendshaftlager an den europäischen Außengrenzen entstehen.
Und in Uganda gilt auf sogenannt homosexuellen Handlungen die Todesstrafe.
Wir sind so geboren. Uns ins Gefängnis zu stecken, wird unsere Sexualität nicht verändern. Ihr könnt ein oder zwei umbringen, aber die bittere Wahrheit ist, über 1000 queere Leute werden geboren werden.
Wir sprechen mit einem queeren ugandischen Aktivisten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Wilma Rall.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. In Lausanne stehen ab heute 6 Polizisten vor Gericht. Vorgeworfen wird ihnen fahrlässige Tötung eines nigerianischen Staatsangehörigen. Mike Ben Peter kam vor rund 5 Jahren bei einer Polizeikontrolle ums Leben. Wegen einer verdächtigen Handlung wurde er mehrere Minuten in der Bauchlage auf dem Boden fixiert. Peter wurde bewusstlos und verstarb. Der Verdacht auf Drogenhandel sollte sich später bestätigen. Der Tod von Mike Ben Peter führte in der Romandie zu breiten Protesten und einer Debatte über Racial Profiling und Polizeigewalt. Unter anderem fordert ein Vorstoß im Lausanner Stadtparlament, die Bauchlage bei Verhaftungen zu verbieten. Ab heute ist die Schweizer Grossbank Credit Suisse definitiv Geschichte. Gemäß Medienberichten sollen die CS-Aktien heute von der Schweizer Börse verschwinden. Die zweite Großbank UBS erhielt für die Übernahme der CS faktisch eine Staatsgarantie von 9 Milliarden Franken als Verlustgarantie. Ende letzter Woche beschloss das Parlament abschließend, die Notübernahme der CS durch eine PUC untersuchen zu lassen, eine parlamentarische Untersuchungskommission. Der italienische Ex-Premierminister Silvio Berlusconi ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren in einem Mailänder Spital, wie italienische Medien berichten. Berlusconi war der Chef der rechtspopulistischen Partei Forza Italia und insgesamt 4-mal Ministerpräsident. Daneben hielt er Politik, Medien und Öffentlichkeit mit zahlreichen Skandalen auf Trab. Ein Erdrutschsieg für die neue europafreundliche Bewegung Europa Jetzt in Montenegro. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen holte sie aus dem Stand 26% der Stimmen. Der erst 35-jährige Spitzenkandidat Milojko Spajic erhebt nun Anspruch auf das Amt des Ministerpräsidenten. Dafür muss er aber KoalitionspartnerInnen finden. Europa Jetzt will das Land modernisieren, die Korruption bekämpfen und den EU-Beitrittskandidaten definitiv in die EU führen. Zugleich steht die Bewegung auch für eine stärkere Annäherung an Serbien. Sämtliche weltweiten Atommächte rüsten ihre nuklearen Waffenarsenale auf. Das zeigt ein neuer Bericht des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI. Die Zahl der atomaren Sprengköpfe habe zwar abgenommen, gleichzeitig steige die Zahl der einsatzfähigen Atomwaffen auf rund 1000. SIPRI unterscheidet zwischen einsatzbereiten Waffen und Lagerbeständen. Gemäß SIPRI besitzen die USA und Russland rund 90% der Atomwaffen. Ihre Bestände seien letztes Jahr fast stabil geblieben. Für die Zunahme verantwortlich sei vor allem die Aufrüstung in China als auch in Indien und Pakistan. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag ist es weiterhin sonnig mit Wolkenfeldern bei 25 Grad und so bleibt es auch Mittwoch, Donnerstag und Freitag bei Temperaturen um 25 Grad.
Rabe Info.
Plastik ist mehr als einfach Plastik. Letzte Woche veröffentlichte das Umweltprogramm der Vereinten Nationen einen Bericht über in Plastik enthaltene Chemikalien. Vor einer Weile sorgte beispielsweise Bisphenol A für Aufmerksamkeit, das unter anderem bei der Herstellung von Plastikflaschen beigefügt wird. Bisphenol A soll eine hormonähnliche Wirkung haben und zur Entstehung von Krankheiten wie Diabetes beitragen. Doch die Gefahr von Chemikalien in Plastik ist weit größer als bisher angenommen. Forschende kamen ganzen 13.000 Chemikalien auf die Spur, ein Viertel davon nachweislich problematisch. Zhang Yongwang arbeitet bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA im Bereich Technology and Society. Er ist Co-Autor des UN-Berichts. Katrin Hiss hat ihn gefragt, warum solche Chemikalien dem Plastik überhaupt beigefügt werden.
So they're mainly used for three purposes. The first is that
diese Chemikalien haben meist einen der drei folgenden Zwecke. Erstens dienen sie als Bausteine im Plastik, als sogenannte Monomere. Zweitens als Additive, beispielsweise um das Material licht- oder hitzeresistenter zu machen, für verschiedene Farben oder um den Kunststoff durchsichtig zu machen. Und die dritte Gruppe von Chemikalien, die Plastik beigefügt wird, vereinfacht dessen Verarbeitung.
And each can have a lot of different varieties within the group.
And the report came to the conclusion. Ihr Bericht kam zum Schluss, dass rund ein Viertel der 13.000 untersuchten Chemikalien problematisch sei für Mensch und Umwelt. Was für Auswirkungen haben diese Substanzen?
Wir identifizierten über 900 Substanzen, die Krebs verursachen können oder einen negativen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Daneben gibt es über 1600 Chemikalien, die giftig für unsere Organe sind. Manche führen beispielsweise zu Leber- oder Lungenversagen. Es sind tausende Stoffe, die das Potenzial haben, die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu schädigen.
Die Substanzen, die Sie von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA gemeinsam mit anderen Forschenden untersucht haben, sind enorm vielfältig. In welchen Kunststoffen kommen sie vor? Wo begegnen wir ihnen im Alltag?
Sie sind überall. Es gibt tausende Chemikalien, die großen Schaden verursachen können, und man findet diese in wirklich vielen Produkten.
Und wie landen diese Substanzen dann in unserem Körper?
Die Chemikalien sind nicht fest gebunden im Plastik. Sie sind zwar im Plastik drin, können sich aber im Verlauf der Zeit freisetzen. Sie gelangen dann beispielsweise in die Luft, die wir einatmen, oder sie finden durch die Haut den Weg in den menschlichen Körper. Und gerade kleine Kinder nehmen Spielzeug oft in den Mund. Es gibt also viele Möglichkeiten, auch unabhängig vom Produkt.
So there's a wide range of kind of exposure pathways depending on the products.
Wenn diese Substanzen so gefährlich sind, warum gelangen sie dann überhaupt in unsere Alltagsgegenstände oder in Lebensmittelverpackungen? Werden diese Chemikalien nicht geprüft, bevor sie verwendet werden dürfen?
Yeah, that's a really good question. I think it is kind of related to our regulatory system. So it's more that if it
Ich glaube, das hängt mit unserem Regulierungssystem zusammen. Solange eine Substanz nicht verboten wird, ist sie legal. Und diese Chemikalien haben ja auch erwünschte Eigenschaften. Also werden sie von der Industrie so lange verwendet, bis sie rechtlich reguliert werden.
As long as they're not regulated, everyone can use them.
Im Bericht, den Sie im Rahmen des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP mitverfasst haben, werden auch Handlungsfelder identifiziert. Was schlagen Sie vor? Wie soll die Thematik angegangen werden?
So the first thing is we really need to strengthen the transparency.
Das klingt verrückt, aber niemand weiß wirklich, welche Chemikalien in welchen Produkten verwendet werden. Es wäre also sehr wichtig, Transparenz herzustellen. Für WissenschaftlerInnen und für Regulierungsbehörden ist es ein großer Aufwand, aufzudecken, welche Substanzen benutzt werden und welche Folgen diese haben. Transparenz wäre hier wirklich der Schlüssel.
So this, I would say, is really the key.
Und was für Ratschläge haben Sie für unsere ZuhörerInnen, wenn diese nun verunsichert sind wegen all diesen gefährlichen Substanzen in Plastikprodukten?
Ja, yeah, I have a kind of maybe a depressing one.
Ich befürchte, ich habe nur eine deprimierende Antwort auf diese Frage. KonsumentInnen haben nicht wirklich eine Wahl, da niemand wirklich weiß, welche Chemikalien wo verwendet werden. Gleichzeitig glaube ich, dass Konsumenten einen Wandel herbeiführen können. Wir müssen die Bedenken an die Entscheidungsträger bringen, also zu den PolitikerInnen, Regulierungsbehörden und zur Industrie. Nur so wird es stärkere Regulierung geben in diesem Bereich und damit auch sicherere Produkte.
To make safer products.
Cheng Yung Wang forscht bei der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt EMPA im Bereich Technology and Society. Er hat den UN-Bericht zum Thema Chemikalien in Plastik mitverfasst. Bevor wir den neuen Zement für die Festung Europa genauer unter die Lupe nehmen, gibt's hier Asian Dub Foundation mit Fortress Europe.
Keep back to the walls.
Rabe Info. Haftähnliche Auffanglager, Schnellverfahren an Europas Außengrenzen und Massenabschiebungen in sogenannt sichere Drittstaaten. Die Ende letzter Woche auf den Weg gebrachte Asylreform der EU-InnenministerInnen baut die Festung Europa nochmals kräftig aus. Migrations- und Asylorganisationen kritisieren die Reform als Frontalangriff auf das Asylrecht, unter ihnen auch Pro-Asyl in Deutschland. Ich fragte Karl Kopp, Europasprecher von Pro-Asyl, was ihn an der geplanten Asylreform am meisten beunruhigt.
Ja, zum einen ist es keine Asylreform, sondern es ist wirklich ein Abschottungspaket, was diese Innenminister der Europäischen Union beschlossen haben. Dass man in der Regel 10.000-fach Grenzverfahren an den europäischen Außengrenzen unter haftähnlichen Bedingungen, de facto Haft, durchführen will. Und es gibt keine fairen, rechtsstaatlichen Asylverfahren irgendwo in den Wäldern Bulgariens oder irgendwo auf den Ägäisinseln, wo die Leute eingesperrt sind, Anwältinnen kaum Zugang haben und zum Teil die Essensversorgung, die medizinische Versorgung, also minimale Menschenwürdestandards nicht gewährleistet sind. Das ist also das glatte Gegenteil von einem Asylverfahren. Und das droht jetzt. Also das, was wir früher als Moria, als Symbol des Scheiterns der europäischen Flüchtlingspolitik bezeichnet haben. Und nach dem Brand von Moria hieß es nie wieder Moria, keine weiteren Morias, werden jetzt viele Elendshaftlager an den europäischen Außengrenzen entstehen.
Wenn wir jetzt diese Schnellverfahren etwas genauer betrachten, künftig soll es ja eine Art standardmäßige Vorabklärung geben, ob die Personen überhaupt einen Asylgesuch stellen dürfen. Was heißt das konkret?
Ja, wir müssen uns das so vorstellen, wie so eine, zynisch formuliert, wie eine Sortieranlage. Sie sind eigentlich schon auf dem Territorium der EU, gelten aber noch nicht als eingereist. Und dann gibt es in diesen sogenannten Grenzverfahren verschiedene Verfahren. Einmal wird geschaut, das ist ganz zentral, das war auch in Griechenland seit Jahren praktisch der Modellversuch, waren sie nicht schon sicher in der Türkei, in dem Nachbarland. Und dann haben sie kein Asylverfahren, sondern lediglich ein Zulässigkeitsverfahren. Und es entscheidet sich, ob Erdogan in dem Moment Schutzsuchende zurücknimmt. Seit 2020 macht er das nicht mehr. Das kann sich aber wieder ändern. Es entscheidet sich darüber, wie das sichere Drittland kooperiert. Sie haben keine inhaltliche Prüfung. Das ist unser Kernproblem mit den Grenzverfahren, mit dem Haftregime. Entlang der europäischen Grenzen wird der internationale Flüchtlingsschutz, das Asylrecht, ausgehebelt.
Karl Kopp, Sie haben diese sogenannten sicheren Drittstaaten angesprochen. Personen, die aus sogenannten sicheren Drittstaaten kommen, sollen in maximal 3 Monaten zurückgeschafft werden. Als sicherer Drittstaat gibt zum Beispiel Tunesien oder Albanien. Sie haben es angesprochen, Griechenland bewertet auch die Türkei als sicheren Drittstaat. Heißt das jetzt, falls Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan über Tunesien auf europäischen Boden kommen, dann können sie allenfalls kein Gesuch mehr stellen, sondern werden direkt nach Tunesien zurückgeschafft?
Ja, also die Kernrichtung der EU-Innenminister ist, möglichst den Flüchtlingsschutz in unsichere Drittstaaten auszulagern. Die Konzeption der sicheren Drittstaaten wird immer mehr verwässert und die Nationalstaaten haben sehr viele Möglichkeiten, ihre Drittstaaten zu definieren. Und da liegen halt die potenzierten Gefahren. Also man könnte sagen, da wird die Büchse der Pandora aufgemacht im Rahmen der Deal-Politik, die wir auch im Türkei-Deal erlebt haben oder in dem ganz blutigen Deal mit Libyen, wo man eine sogenannte libysche Küstenwache finanziert hat und die den Auftrag hat, praktisch die Menschenrechtsverletzungen für die Europäische Union zu begehen. So ein Deal mit Tunesien ist in der Anbahnung. Und wie dann das rechtstechnisch funktioniert, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall wird es einen Deal geben mit Staaten auf der anderen Seite des Mittelmeers, um die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz um jeden Preis, um wirklich jeden Preis auszulagern.
Die Genfer Flüchtlingskonvention, die wichtigste bindende Grundlage für das internationale Flüchtlingsrecht, verlangt ja eine individuelle Prüfung und garantiert auch das Recht, ein Asylgesuch zu stellen. Ja. Inwiefern sind denn diese Neuerungen mit der Genfer Flüchtlingskonvention vereinbar?
Wir halten diese Neuerungen oder diese Vorschläge für nicht vereinbar mit dem Völkerrecht, aus verschiedenen Gründen. Also einmal die erwähnte Genfer Flüchtlingskonvention. Die Schutzsuchenden haben ein Anrecht auf Zugang zu einem fairen, rechtsstaatlichen Asylverfahren. Es ist auch ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, wo es ja auch darum geht, Schutz vor Folter, unmenschlicher Behandlung, Schutz vor Zurückweisung. Und wir wissen, dass viele von den Hardlinern, und der Kreis wird immer größer in der Europäischen Union, ähnlich wie Großbritannien, damit liebäugeln, sich ein bisschen von der Verantwortung für den Flüchtlingsschutz so zu verabschieden, dass man am liebsten auch die Genfer Flüchtlingskonvention in die Europäische Menschenrechtskonvention beschneiden möchte. In der Verordnung ist es so nicht explizit angelegt, aber implizit bei der Anwendung werden wir viele Verstöße gegen die Genfer Flüchtlingskonvention im Grenzbereich haben und eklatante Verstöße gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Und ganz klar, Kinder werden auch Opfer dieses Haftregimes, ein eklatanter Verstoß gegen die UN-Kinderrechtskonvention.
Karl Kopp ist Europasprecher der deutschen Flüchtlingsorganisation Pro Asyl. Der Vorschlag der EU-InnenministerInnen für die Asylreform geht nun ans Europaparlament. Das ungekürzte Interview mit Karl Kopp findet ihr auf rabe.ch/info.
Rabe Info.
Ende Mai unterzeichnete Ugandas Präsident Yoweri Museveni ein im Westen heftig kritisiertes Anti-LGBT-Gesetz. Seither kann die ugandische Justiz die Todesstrafe verhängen bei sexuellen Handlungen zwischen Personen gleichen Geschlechts und LGBT-AktivistInnen riskieren bis zu 20 Jahre Haft. Das Gesetz wird von weiten Teilen der Bevölkerung unterstützt. Joseph Chigundu ist LGBT-Aktivist aus Uganda. Er engagiert sich in der Gruppe Let's Walk Uganda, die unter anderem obdachlosen queeren Menschen ein Dach über dem Kopf bietet. Radio Korax in Halle hat Joseph Chigundu gefragt, was die Ursachen für den Hass und die Ablehnung seien gegen queere Menschen in Uganda.
The most cause of this.
Die größte Ursache ist, Menschen denken, es sei unreligiös, homosexuell zu sein. Jemand, der gay ist, wird für nicht christlich gehalten oder Menschen denken, dass Gott das nicht möchte. Das ist eine Ursache, die hin zum Hass gegen queere Personen in Uganda führt. Und sogar schon bevor das Gesetz geschrieben wurde, gab es schon Berichte über Diskriminierung und Ablehnung in medizinischen Einrichtungen. Zum Beispiel wurden sie abgewiesen von Krankenhäusern aus Angst vor Schikanen der Regierung. Welche Möglichkeiten werden jetzt noch verfügbar sein für queere Personen, die medizinische Unterstützung brauchen, besonders für Menschen, die mit HIV leben? Das ist so herzbrechend. Ich bin medizinisches Personal und habe einen Abschluss in Medizin. Und ich weiß, wie schwer es ist für die Menschen, die mit HIV leben. Früher gab es Organisationen, die versucht haben, medizinischen Zugang für queere Personen zu ermöglichen. Aber jetzt können diese Organisationen nicht mehr weiterarbeiten, weil sie dicht gemacht wurden. Sie können keine Spenden mehr entgegennehmen. Das heißt, queere Personen haben keinen Zugang mehr zu medizinischen Diensten. 2014 gab es schon mal ein ähnliches Gesetz in Uganda, aber das wurde wieder gestürzt von dem Verfassungsgericht damals. Denkst du, es gibt Hoffnung, dass das nochmal passiert mit dem neuen Gesetz? Ja, es gibt einige Leute, die schon vor Gericht gehen, um zu schauen, dass dieses Gesetz nicht in Kraft tritt. Wir haben immer noch Hoffnung, aber die Chancen sind sehr gering. Manche Länder wie die USA und die Niederlande haben schon Konsequenzen angekündigt für die, die involviert sind in den Menschenrechtsverletzungen. Wie kann weiterhin internationaler Druck auf die ugandische Regierung ausgeübt werden? Vielen Dank dir, das ist eine sehr gute Frage. Wie du schon gesagt hast, dass manche Länder Verbote, Verbannungen für die Mitglieder des Parlaments, die in den Menschenrechtsverletzungen involviert sind, verhängt haben, das sollten die anderen europäischen Länder auch tun. Als queere Personen wären wir sehr begeistert und glücklich darüber, wenn all diese Mitglieder des Parlaments nicht fähig wären, Uganda zu verlassen. Nicht nur die Mitglieder aus dem Parlament, auch die Minister aus dem Kabinett. Weil wenn sie keine Menschenrechte gewähren, warum sollten sie ein Land verlassen können, von dem sie der Meinung sind, dass es für sie friedvoll ist? Also rufen wir weiterhin dazu auf, an Nationen und die Welt Sanktionen gegen diese Mitglieder des Parlaments und Minister von Uganda zu verhängen. Wir sind hier in Deutschland und welche Optionen haben Deutschland oder Deutsche, um queere Individuen in Uganda zu supporten? Es gibt viele queere AktivistInnen in Uganda, besonders die, die in den Organisationen aktiv waren, die davor in Uganda tätig waren, und deren Leben sind jetzt in Gefahr, weil diese Personen waren schon bekannt, bevor das Gesetz im Parlament diskutiert wurde. Was heißt, dass sie sehr leicht gefunden werden können. Also wie kann Deutschland helfen? Ich denke, bisher haben wir viel Druck gemacht in Richtung humanitäre Visa bzw. danach gefragt. Und wenn Deutschland diese anbieten würde oder akzeptieren würde, das wäre so viel, das wäre so großartig für die Personen, die in den queeren Organisationen bisher aktiv waren. Ich bin schwul, aber ich kann nicht verlieren, wer ich bin. Das ist mein bescheidener Wunsch heute, Ugandas Leute. Wir sind so geboren. Uns ins Gefängnis zu stecken, wird unsere Sexualität nicht verändern. Ihr könnt ein oder zwei umbringen, aber die bittere Wahrheit ist, über 1000 queere Leute werden geboren werden. Ich bitte nur bescheiden euch, Leute aus Uganda, bitte versteht, dass das ist, wer wir sind. Das ist, wer wir sind.
Joseph Chigundu, LGBT-Aktivist aus Uganda, im Gespräch mit Radio Korax. In der Schweiz kann Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung ein Asylgrund sein. Allerdings müssen Betroffene das gleich beim Erstgespräch offenlegen. Gemäß der Schweizerischen Flüchtlingshilfe verheimlichen jedoch viele LGBT-Personen solche Fluchtgründe aus Schamgefühl oder Misstrauen gegenüber den Behörden. Zudem reicht ein Anti-LGBT-Gesetz alleine nicht aus. Die Person muss glaubhaft darstellen, dass sie persönlich verfolgt wird. Letztes Jahr hat das Bundesverwaltungsgericht 3 Beschwerden von LGBT-Personen aus Uganda abgewiesen. Wie sich die Praxis der Schweiz nach dem Inkrafttreten des neuen Anti-LGBT-Gesetzes in Uganda entwickelt, wird sich weisen.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit vom Rabe Info für heute. Wir hören uns morgen wieder um 11, dann unter anderem mit einem Blick auf das Theaterstück Liebe unter Vertrag. Es basiert auf einem realen Experiment, mit einer völlig unbekannten Person eine Liebesbeziehung einzugehen, basierend auf einem Vertrag mit 14 Paragraphen. Zum Nachhören gibt's das Info jederzeit auf rabe.ch/info und den gängigen Podcast-Apps. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Katrin Hiss und Radio Korax. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilmar Aldi, wünscht allerseits einen schönen Tag. Bleibt dran, bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Wiederholung.